Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 28 vom 23. August 2022 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare. Hier geht es über Modeling und NLP und wir senden aus Berlin und wir hatten jetzt Sommerpause und jetzt geht's weiter. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und an jedem zweiten Dienstag im Monat auch auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute setzen Dagmar Ling und ich unsere Serie fort, wo wir über auf den ersten Blick einfache Practitioner- und Master-Inhalte reden. Heute geht es um Rapport und es wird spannend und vielleicht nicht nur einfach, aber auf jeden Fall interessant. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Dagmar, wir haben wieder einen Podcast zusammen und das freut mich, weil wir hatten lange keinen mehr.
Ja, ich freue mich sehr.
Hi. Und wir haben uns einen vermeintlich ganz einfaches Thema ausgesucht, wo wir im Vorgespräch schon gesagt haben, na, länger als 3 Minuten kann man darüber eh nicht reden, also wird es vermutlich eine Stunde.
Ja, vermutlich.
Das Thema Rapport, Practitioner Basiswissen. Mhm. Alle erfahrenen NLPler sagen, Gottes Willen, was wollen Sie denn über Rapport erzählen?
Ja, da gibt es einiges zu erzählen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich überlege, wie ich damals Rapport kennengelernt habe in meiner Practitioner-Ausbildung, das war definitiv eine neue Welt, die ich auf dir entdeckt habe. Ja. Also ich erinnere das noch als ein damals sehr, sehr großes Thema in meinem Leben.
Ich glaube, es ist auch das Thema, das im Practitioner wirklich jeden mitnimmt. Also da ist die Verbesserung im Alltag sofort zu spüren. Ich mache jetzt Rapport und ich weiß, wie es geht. Ich kann es ganz bewusst machen und mein Leben ist so viel besser, höre ich ganz oft von Leuten, wenn die den Rapport am Wochenende gelernt haben.
Und so schon sind wir wieder in unserem psychografischen Spiel, weil ich ja inzwischen, ich mache Rapport, so ein, ich weiß nicht, ob ich da mitgehen soll. Ich sehe es ja mehr als Anzeigeinstrument und bin ja inzwischen davon eher abgekommen, Rapport zu machen, weil ich glaube, dann ist man schnell dabei, dass man ihn faked.
Ich glaube trotzdem, dass gerade wenn man die ersten Übungen gemacht hat, die ersten Übungen durchlaufen ist, dass man schneller feststellt, also wie kann ich denn schneller in Rapport kommen? Also du hast natürlich recht, es geht nicht in erster Linie drum, Rapport zu machen, sondern festzustellen, wie ist denn der Rapport gerade, beziehungsweise was kann ich denn vielleicht schon dafür tun, dass der jetzt noch etwas intensiver wird. Kommt immer darauf an, ob es jetzt ein privater Bereich ist oder ob man sagt, ich brauche es im Business und ist halt gut, wenn der Vertrag jetzt mal schnell unterschrieben wird.
Ja. Ich erinnere mich noch, wie ich mit NLP anfing, die ersten Jahre, also es war, glaube ich, sogar noch vor meinem Practitioner, hatte ich ja die ganzen NLP-Bücher gelesen und das klang wirklich wie Zauber, wenn Ben Longrinder da schreiben, denn da wollten sie mit irgendjemandem ein Gespräch führen, übernehmen dann die nonverbalen Signale, übernehmen die Körperhaltung und plötzlich ereignen sich Sachen, also es war pure Manipulation, es klang so ein bisschen Richtung Allmacht. Es hat sich in meinem Leben hinterher überhaupt nicht bestätigt, dass das funktioniert. Ich habe es dann versucht, beim Flirt einzusetzen, was völlig scheiterte. Weil da stand irgendwie in einem Buch, man solle sich quasi so im Augenwinkel der Angebeteten aufhalten, ganz viel von den nonverbalen Signalen übernehmen, sodass man sozusagen innerlich in die Kategorie rutscht, den kenne ich, und sie dann einfach ansprechen, man würde behandelt wie ein guter Freund, definitiv nicht.
Das hat nicht funktioniert. Weil ich kenne das auch aus diversen Pickup-Büchern, das empfohlen wird.
Also,
ich habe es auch nie selber ausprobiert.
Dann habe ich in meinem Practitioner damals halt diesen klassischen Rapport gelernt, mit nonverbale Signale übernehmen, habe das dann auf dem Heimweg, ich habe damals im Wedding gewohnt, in der U-Bahn ausprobiert, mit irgendeinem vierschrötigen Gestalt mir gegenüber. Der wollte mich dann beinahe verprügeln, weil er fühlte sich irgendwie nachgeäfft. Also ich habe sehr, wie soll ich sagen, ambivalente Erfahrungen damit gemacht, nonverbale Signale zu übernehmen. Und einmal, die Geschichte muss ich auch kurz erzählen, das war aus meinem ersten Practitioner, wo ich noch alle Kunden wirklich einzeln mit Handschlag freudig begrüßt habe, dann wollte irgendeine Frau mich kennenlernen, bevor sie, den Mann wollte mich kennenlernen, bevor er Practitioner macht, dann haben wir uns auf ein Bier getroffen, hatten nach meiner Meinung einfach einen schönen, angenehmen Abend Und dann kam der nicht. Und das fand ich komisch, weil der Abend war schön. Also habe ich ihn angerufen, meinte, was ist denn los? Wir hatten noch so einen tollen Abend. Da meinte er, ja, er hätte mich durchschaut. Er hätte vorher schon NLP-Bücher gelesen und es wäre ihm aufgefallen, dass wir den ganzen Abend über immer eine ähnliche Körperhaltung gehabt hätten, ähnliche Bewegungen, gemeinsam gelacht. Und er wüsste aus den NLP-Büchern, das nenne man Rapport. Das wäre eine Manipulationstechnik. Das fand den ganzen Abend statt. Also hätte ich ihn manipuliert. Er möchte nicht. Tschüss. Und ich war völlig verblüfft, weil ich hatte überhaupt nicht auf Rapport geachtet.
Ja.
Es war einfach ein schöner Abend und klar, da ergibt sich dann Rapport, aber er hat darauf geachtet und darum fiel es ihm auf und darum dachte ich, manipuliere ihn. Also, das sind so meine ersten Erfahrungen zum Rapport.
Ich mache da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe tatsächlich auch zwei Geschichten, einmal in die eine und einmal in die andere Richtung, weil ich natürlich auch innerhalb der Übungen ist ja erstmal klar, wir achten ganz klar drauf, was hat jetzt der andere für nonverbale Signale und so weiter. Und wir pacen einfach mal die Körperhaltung. Und ich hatte einmal eine Teilnehmerin, die war etwas NLP-kritisch noch am Anfang und sie kam dann zu mir in die Demo. Und hinterher war ihr Feedback, also sie ist jetzt schon ein bisschen geflasht, weil sie hätte jetzt Dinge über sich erzählt, die sie normalerweise vor so einer Gruppe nicht einfach so erzählt. Und sie hätte sogar gemerkt, dass ich ganz krass ihre Körperhaltung einnehme und sie kam aber irgendwie aus der Sache nicht mehr raus. Und sie war dann überzeugt, NLP funktioniert, also selbst wenn es mit Ansage ist und selbst wenn ganz klar ist, was der andere da macht. Und das fand ich ziemlich faszinierend, auch wenn ich die Geschichte manchmal erzähle, manche so, Manipulation, Manipulation. Und dann erzähle ich gleich die nächste Geschichte und die geht nämlich in eine ganz andere Richtung. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Assistentin in so einem ganz kleinen Büro und da war nichts drin außer ein Schreibtisch. Und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Und irgendwann musste ich wirklich lachen, weil ich festgestellt habe, wir waren beide, also beide auf unterschiedlichen Seiten des Schreibtisches, auf den Schreibtisch mit einem Arm gestützt, in einer sehr liegenden Körperhaltung, den anderen Arm in die Seite gestützt, die Beine verschränkt, also irgendwie so schräg, leider sehen es unsere Zuhörer nicht, aber so fast auf dem Tisch liegend und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Und der Rapport hat sich einfach durch das Gespräch ergeben, sogar in eine äußerst unnatürliche Körperhaltung. Also eigentlich hätte man mir nur den Fuß wegkicken müssen und ich wäre wahrscheinlich umgefallen. Also so funktioniert Rapport halt auch. Er kommt von selbst und das finde ich so faszinierend, dass es dem Leben abgeschaut ist und dass es letztendlich was Natürliches ist.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo das herkommt. Also ich meine, Mandler und Grinder haben das Konzept und das Wort ja von Milton Erickson übernommen. Das weiß man. Also das Rapport ja eigentlich aus der Hypnotherapie kommt. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, ob Milton Erickson das sehr bewusst eingesetzt hat, also gemacht hat. Er war Handlungstyp und von daher spielt er in deinem Team. Ob es für ihn eher eine Beobachtung war, ob er es über die oberen logischen Ebenen gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber Rapport, im Grunde ist es ein Begriff aus der Hypnotherapie.
Na, weißt du, ich Rapport her kenne, ich bin ja gelernte Schneiderin und
Ja.
ich kenne den Rapport aus Stoffmustern. Und zwar ist der Musterrapport ist immer die kleinste übereinstimmende Einheit. Und das finde ich ganz spannend, dass wenn wir davon ausgehen, Rapport ist die kleinste übereinstimmende Einheit, dann bedeutet letztendlich, allein wenn ich auf einem Kanal übereinstimme, dann sind wir schon in gewisser Weise im Rapport.
Na, beim Militär gibt es das ja auch mit dem zum Rapport.
Ja, stimmt. Alle gleich,
Ja.
ne?
Also für mich, wenn ich zurückdenke, war, aber das hatte ich in meinen ersten NLP-Monaten ganz oft, war der Hauptdurchbruch, also wirklich eine Erleuchtungserfahrung, dass ich plötzlich etwas gesehen habe, was es immer schon gab und was mir nie aufgefallen war. Also da ist wirklich einfach ein neues Metaprogramm da, weil ich habe plötzlich darauf geachtet, wie verhält sich denn die Körperhaltung der Menschen zueinander. Und es ist im Nachhinein so verblüffend, sich klarzumachen, man kann Jahrzehnte leben und kommunizieren und Erfolg haben, ohne ein einziges Mal einen Gedanken darauf zu verschwenden, inwieweit die Körperhaltung von Leuten sich ähnelt oder nicht. Es ist so verblüffend. Und dann bist du im Practitioner und lernst es durch ein paar Übungen und plötzlich siehst du überall halt Rapport oder nicht Rapport und du
Genau.
merkst die ganze Zeit, es war da.
Das
Es war
ist
immer da. Ich habe es bloß nicht gesehen. Und
ja.
dieser Effekt im NLP hat mich immer gekickt. Dass plötzlich ich was gesehen habe, was es immer schon gab, und ich hatte es nicht gesehen.
Na, ich möchte da gern einhaken mit dem Rapport machen. Und ich meine, das hast du mal in einem Training gesagt. Also dieses Rapport machen brauchen wir eigentlich nur dann, wenn ein Gespräch nicht läuft. Wenn es läuft, dann ist der Rapport da. Wenn es nicht läuft, dann stimmt irgendwas mit dem Rapport nicht. Und dann können wir wirklich darauf achten, okay, wie ist die Körperhaltung? Wie ist der Stimmklang? Wie schnell oder langsam rede ich? Ist unsere Atmung aufeinander abgestimmt? Das finde ich eigentlich das Spannende, dass ich eben mit dem Rapport tatsächlich auch ein Kriterium habe, wie gut oder schlecht läuft das
Ja,
Gespräch.
Anzeigeinstrument, ne?
Genau.
Wobei ich es ja inzwischen eher so mache, aber das ist halt jetzt nicht praktisch eine Technik, dass wenn ich merke, das Anzeigeinstrument Rapport sagt mir, irgendwas läuft hier komisch, dann kontrolliere ich eher die oberen logischen Ebenen, also Werte, Glaubenssätze, Selbstzugehörigkeit.
Ah, okay.
Darüber ergibt sich ja daraus. Also für mich ist es ein Anzeigeinstrument und mein Bild ist, wenn es mir kalt ist, bringt es mir halt nichts, das Thermometer anzuhauchen. Dann zeigt das zwar mehr an, aber es bleibt trotzdem kalt. Und was ich mache, das weißt du auch, ist, dass wenn ich bewusst eingreife, dann eigentlich normalerweise, um den Rapport zu verringern.
Gib mal ein Beispiel.
Also als Coach habe ich so gut wie nie das Problem, dass ich zu wenig Rapport habe. Ich habe als Coach eher das Problem, dass ich zu viel Rapport habe. Und das Erste, was ich damals schon in meiner Practitioner-Frühzeit gemerkt habe oder in einem Buch, glaube ich, gelesen habe, ist, so nach dem Motto, wenn du das Problem hast, dass du aus Gesprächen nicht mehr rauskommst.
Ja.
Also, dass die Leute quasi Moos an die Backe quatschen und du tausendmal auf die Uhr schaust, aber du kommst nicht raus aus dem Gespräch. Ja, hast du zu viel Rapport, da musst du Rapport unterbrechen. Also die Idee, dass ich auf die ja sehr sanften Gesprächsende, und das ist halt im Coaching ganz oft ein Problem, dass die Leute gerne ein bisschen länger bleiben würden. Draußen wartet aber schon der nächste Coachie. Jetzt
Ja.
machst du dreimal und dein vierter Coachie wartet eine Stunde.
Ja, das stimmt
Also
natürlich.
muss ich, gerade wenn es halt ein sehr intensives, vielleicht auch persönliches Gespräch ist, wo wir automatisch einen hohen Rapport entwickeln, muss ich im Grunde 5 Minuten vor Schluss anfangen, den Rapport sanft runterzufahren und wirklich zu brechen. Ich meinen Klienten nicht mehr los oder nur unter Schmerzen.
Na, gerade im Coaching ist es ja spannend und wir sind ja beide keine Beziehungstypen, aber in meinen Coaching-Ausbildungen habe ich ja häufig das Problem, dass ich 80% Beziehungstypen da sitzen habe oder noch mehr, die eben so stark im Rapport sind, dass sie häufig auch den Stuck-Zustand der anderen Person dann mit übernehmen, ne? Und dieses Abgrenzungsproblem über den Rapport bekommen. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass ich einmal wahrnehme, wie ist unser Rapport und für mich auch Tools habe, wie komme ich denn aus diesem zu starken Rapport raus, damit es mir weiterhin gut geht. Und ich da nicht zu stark mit reingehe. Ja.
Da bringst du ein zweites Thema halt, gerade diese super empathischen, häufig Beziehungstypen, denen musst du nicht beibringen, wie Rapport geht.
Ja, das
Rapport
stimmt.
ist deren zweiter Vorname. Das heißt, da geht
Ja.
es eher um die Frage, wie komme ich raus aus zu viel Rapport? Und wenn du das Beispiel bringst, dass man dann quasi in den Stuck State mit reingeht im Rapport, muss man sich ja auch klar machen, dass jedes Leading ist ja erstmal ein Mismatching. Also in dem Augenblick, wo ich jemanden leade, oder das wirst du auch machen an einem Wochenende, wenn du dann Rapport jetzt übernimmst im Practitioner. Dann gibt es ja zum einen also ich habe Rapport, Pacing, wir machen beide dasselbe. Und dann gibt es einmal das Konzept Leading, ich führe dich irgendwo hin und es gibt das Konzept Mismatching, ich mache was anderes, als du machst. Nur die Frage, mache ich eigentlich gerade ein Leading oder ein Mismatching, entscheidet sich ja erst an der Reaktion des Gegenüber. Das heißt, wenn du mitgehst, war es ein Leading und wenn du nicht mitgehst, war es ein Mismatching. Und da ist jedes Leading am Anfang Mismatching. Und ich kenne halt genügend so super empathische Beziehungstypen, denen fällt deswegen schon das Leading schwer. Weil es halt klar ist, ich kann nur leaden, wenn ich bereit bin, den Rapport zu riskieren. Und ich merke es ganz deutlich, das hatten wir, glaube ich, in unserem letzten oder vorletzten Gespräch, wo es ums Rahmenmodell ging, wo es halt am Ende darum geht, auch den Coaching-Erfolg zu testen. Ein Test ist immer ein massives Mismatching.
Ja.
Es wäre so schön, wenn wir uns beide bestätigen, wie toll unser Coaching war, aber damit tue ich dir keinen Gefallen.
Absolut, ich muss erstmal aus der Beziehung rausgehen
Ja.
und da merke ich auch, dass in diesen Übungen die Leute wirklich teilweise so, nein, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht, ist das gerade so schön, muss ich jetzt wirklich den Rapport unterbrechen?
Ja.
Und ich kriege auch oft das Feedback, also so 50% üben es, die anderen sagen, ich konnte es wirklich nicht machen. Es ist so hilfreich und trotzdem, ja, ins Mismatching zu gehen, ist erstmal eine Herausforderung, wenn es gerade so schön läuft. Es ist eher unnatürlich, dass wir das machen. Wir wollen eigentlich in dieser schönen Atmosphäre bleiben, ne? Es ist der Beziehungsbereich und da ist es halt
Weil
auch
man
schön.
natürlich auch fairerweise sagen muss, das ist jetzt wiederum unser Publikum in den Seminaren, Leute, die sich für Kommunikation und Coaching interessieren. Ich glaube, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, die Technikertruppe von einem IT-Hersteller schulst, denen wirst du klischeemäßig vermutlich eher beibringen müssen, wie baue ich Rapport auf.
Absolut.
Es kommt halt auch wieder auf die Klientel an.
Ja, das denke ich auch.
Wobei auch in dem Fall glaube ich, wenn man denen dann technisch beibringt, sie sollten die Hand so halten, wie der andere sie hält. Ob da so viel gewonnen ist, weiß ich auch nicht.
Naja, wobei es ja so ist, ich gebe immer die Übung mit, übt mal dann während der Woche oder am nächsten Wochenende, einfach wenn ihr unterwegs seid, übt mal wirklich Rapport. Also achtet mal drauf und versucht auch wirklich mal die Leute zu spiegeln. Und was ich immer wieder als Feedback bekomme, und ich kenne es ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, der andere merkt es nicht. Selbst wenn ich es übertreibe, merkt er es nicht. Wenn wir in einem guten Gespräch sind, kriegt es der andere nicht mit. Also wenn ich jetzt natürlich nur dauernd die Körperhaltung spiegle und irgendwie so ein hakeliges Gespräch dazu habe, dann funktioniert es natürlich nicht. Wenn das Gespräch gut ist und ich wirklich bewusst die Körperhaltung aus Übungszwecken einfach mal für eine halbe Stunde imitiere,
Ja.
das hat schon einen enormen Effekt.
Ja, ich hatte mal eine Personalfrau im Training und als wir Rapport hatten, hat die plötzlich angefangen zu strahlen und meinte, ihr wird gerade was klar, und hat die mir gesagt, sie hatte vor einiger Zeit einen Bewerber, über den sie entscheiden musste. Und sie meinte, ihr wurde irgendwann unheimlich, weil sie hat gemerkt, kaum nimmt sie den Stift, nimmt ihr auch den Stift, kaum legt sie den Stift weg, legt ihr auch den Stift weg. Und sie meinte zu mir, sie hat wirklich so viel Angst bekommen vor dem, das ihn rausgeschmissen hat. Und dann hatte sie im Training gesagt, jetzt wird mir klar, der hat einfach nur versucht, Rapport zu machen.
Ja,
Aber der hat
okay.
sich wohl so unbeholfen angestellt, dass es ihr so bewusst wurde, dass sie wirklich Angst bekommen hat, was das für ein
Ja,
komischer
okay, wenn es
Mensch
zu
ist.
viel ist, ne? Also so Extrem-Matching, glaube ich, nennt
Ja.
sich das dann, dann ist es natürlich so ein bisschen scary. Da wird man eher, hat man das Gefühl, man hat irgendwie einen Psychopathen
Ja,
vor sich.
ja.
Ja,
Was ich gerne
deswegen.
beobachte, ist natürlich die, sagen wir mal, gesellschaftlich vorgegebenen Rapportphänomene. Also wir gucken ja im NLP im Praktischen ganz viel auf Verhalten. Ich finde ja die Kontextebene gesellschaftlich fast noch spannender. Also es geht ja los bei Kleidung. So, wenn man auf eine Party geht und man ist falsch angezogen. Da ist ja, ist im Grunde ist es Rapport, dass wir uns in unserer Kleidung irgendwie so ein bisschen den anderen annähern wollen. Die Steigerung ist dann sozusagen Kloster oder Militär, wo die in die Uniform gemacht werden. Also Rapport ist ja, wenn du so guckst, ein Phänomen, das ist Jahrtausende alt.
Ja, auch so dieses Krawattenthema, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, nach Corona, aber es gibt ja schon Bereiche, wo Krawatte einfach bis 28 Grad, Hemd und Krawatte vorgeschrieben.
Oh, wenn du Corona ansprichst, dann kann man fragen, ob man Maskenrapport hat.
Maskenrapport, genau. Also so gesehen, könnte man dann fast die Masken schon wieder als, hilfreich für den Rapport sehen.
Als neue Krawatte. Vielleicht
Genau.
gibt es dann irgendwann Armani-Masken oder ich glaube, die gibt es
Das gibt
sogar
es
schon.
bestimmt schon. Ich glaube,
Ja.
das gibt es schon. Also
Dann wird,
Designermasken gibt es, glaube ich.
was natürlich auch wichtig ist, zum einen wollen wir Rapport haben, also nach dem Motto, alle tragen Anzüge, aber einige tragen dann halt die Anzüge von Armani, um innerhalb des Rapports sich wieder ein bisschen abzuheben. Nur wer ganz frei davon ist, kommt im Jogginganzug. Also es ist so spannend, auch jetzt, wenn man das ein bisschen aufmacht, Spiral Dynamics mäßig, individuell und kollektiv zu sehen, wo will ich den anderen ähnlich sein und wo möchte ich meine Individualität irgendwie bewahren? Es ist total spannend. Und das weißt du ja auch, ich meine, Rapport auf oberen logischen Ebenen, geh in irgendeine Gruppe und hab eine abweichende Meinung. Dann kannst du dich 10-mal so anziehen wie die anderen. Die
Absolut.
abweichende Meinung, die du da gerade vorbringst, wird jeden Rapport auf Ebene Kleidung und Körperhaltung einfach wegpusten.
Ja, ich glaube, das könnte auch noch mal interessant sein, Rapport auf den verschiedenen logischen Ebenen.
Naja, im Grunde ist es das für mich zu sagen, im Practitioner machen wir auf Ebene 1, 2, 3, Master auf 4, 5, 6, 7. Und es ist definitiv klar, ich meine, Rapport auf Ebene 7, das ist jetzt in unserer Kultur, glaube ich, gerade nicht mehr so ein Thema, aber es gibt schon Leute, die gucken sich in einer neuen Gruppe erstmal um, wer ist rechtgläubig. Und wenn wir den gleichen Glauben teilen, haben wir einfach eine Art von Rapport, die ist. Das ist mir schon ganz früh aufgefallen, noch vor NLP. Ich weiß nicht, ich hatte als Schüler mal irgendwann einen Moment, wo ich dachte, wie komisch ist das denn? Also, ich bin dann am Dorf und einer der meinigen ist jemand aus demselben Dorf und der vom Nachbardorf ist ein anderer. Wenn ich aber in einen anderen Landkreis gehe, ist der aus dem Nachbardorf plötzlich ein Meiniger. Und wenn ich in ein anderes Bundesland gehe, ist der aus dem anderen Landkreis ein Meiniger. Und dann ist aber halt ein Bayer und ein, weiß ich nicht, ein Hesse sind völlig verschiedene. Außer wir treffen uns zufällig in Frankreich, dann sind wir beide Deutsche. Also ich fand das so merkwürdig, mir klarzumachen. Und in Asien sind wir plötzlich beides Europäer. Und es spielt gar kein, also dieses zu merken, wie flexibel wir eigentlich mit diesen Kategorien umgehen, Gemeinsamkeit und Unterschied, wie wir es gerade brauchen. ist schon verblüffend.
Faszinierend.
Und wie
Ja.
du halt auch sagst, es gibt manchmal ein zu viel und ein zu wenig. Also auch bei verbalen, nonverbalen Kleidungssachen. Ich habe jetzt als Mann das Problem nicht so, aber ich habe gehört, dass es für eine Frau wohl zu den entsetzlichsten Sachen gehören muss, auf eine Party zu gehen und eine andere Frau trägt das gleiche Kleid.
Auf
Wo man
jeden Fall.
sich, warum eigentlich? Ich meine, was ist daran so schlimm? Vielleicht kannst du mir das als Frau erklären. Ich habe es nie
Ja.
verstanden. Ich glaube, wenn sich zwei Männer treffen, die dieselbe, die gleiche Krawatte tragen, die würden lachen. Das wäre aber kein Thema für sie.
Mir ist es noch nie passiert. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Problematik, die daraus entstehen könnte, ist, dass man ja was Besonderes mit diesem Kleid hat. Also ich habe ein besonderes neues Kleid, ne? Und ich trage das auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann ist da jetzt eine andere Frau und vielleicht sieht die sogar noch besser aus als ich oder hat noch die besseren Schuhe dazu an. Und plötzlich wird dann mein Kleid auf irgendeine Art geschmälert, dass es eben nicht mehr so besonders ist, weil die andere hat ja das Gleiche oder drei haben vielleicht sogar das Gleiche. Andererseits könnte man es auch wieder als Rapport nehmen, wenn man zum Beispiel Brautjungfer nimmt. Ich war mal bei einer Hochzeit, da waren wir zu fünft in genau dem gleichen Kleid. Da ist es dann schon wieder angenehm, weil dann ist es eine Gruppe und es ist ja auch geplant.
Was ich im Seminar öfter mal erlebt habe, und das war immer Rapport stärkend, ist, dass eine Frau zu einer anderen Frau meinte, ach, das ist von H&M, das habe ich auch. Aber dann die eine trug es und die andere hatte es im Schrank und die beiden fühlten sich sofort verbunden. Ich habe nicht erlebt, dass sie beide das gleiche Stück anhatten.
Ja, ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube nicht, dass es immer funktioniert, weil es auf eine gewisse Weise, je nachdem, welche Perspektive man hat, kann es ja auch ausdrücken, das, was du hast, ist nichts Besonderes. Das habe ich auch.
Gut, es widerspricht aber natürlich andererseits auch der Idee von Rapport, weil ich will ja gerade, also eigentlich will ich ja Rapport. Wir sind ja zum Beispiel alle festlich angezogen. Also ist es jetzt wieder dieses Spiel, ja klar, ich will Rapport, ich will, dass wir alle festlich angezogen sind und da keiner Jogginghose trägt, aber dann brauche ich auch den Unterschied, dass mein Kleid oder meine Krawatte nicht ein zweites Mal vorkommt. Und
Genau.
darum kennen wir ja auch im Practitioner die beiden Extreme, dass man also wirklich zu viel und zu wenig Rapport haben kann.
Ja, und ich glaube, da trifft auch wieder dieses ähnlich. Es sollte ähnlich sein, nicht unbedingt genau gleich, weil sonst haben wir wieder dieses Extrem-Matching oder zu starke Matching. Aber wenn es ähnlich ist, dann haut es wieder hin. Also alle sind ähnlich gekleidet auf so einer Party zum Beispiel. Alle sind ähnlich festlich gekleidet. Das schafft den Rapport. Aber jemand, der genau das Gleiche trägt, vielleicht auch noch die gleiche Frisur und wir sehen aus wie Zwillingsschwestern, dann ist es schon wieder komisch. Ich glaube, das bildet das ganz gut ab.
Ich habe mal Texte gelesen, wie das Militär überhaupt dazu gekommen ist, die Uniformen einzuführen und den Gleichschritt. Das ist sehr spannend,
Ja, erzähl.
weil im Barock gab es beides nicht. Also im Barock waren das einfach zwei Horden, die aufeinander eingeprügelt haben. Und das mit den Uniformen wurde eingeführt, um Freund und Feind unterscheiden zu können.
Ah, sehr gut.
Was natürlich ein sehr peinliches Problem ist, denn wenn ich sozusagen ohne Uniform nicht mehr weiß, wer ist Freund und Feind, ist natürlich im Kopf auch schwierig, den anderen als den Bösen zu sehen, weil wenn die uns so ähnlich sehen und man merkt das, ah, und
Ah,
darum
okay,
haben sie
das
dann
ist sehr
irgendwann
gut.
sozusagen die Erkennungszeichen, dass du halt mitkriegst, auf wen du draufhaust und wen du schonst.
Der Feind wurde dadurch also künstlich geschaffen, sozusagen durch die Uniform.
Ja, das macht mich ja auch
Gewisserweise.
viele von diesen eher ursprünglicheren Kulturen. Also da werden ja auch mit Tattoos und mit Schmuck und vor allem auch die Frauen werden da ja oft geschmückt. Und
Ja.
da habe ich mal gelesen, das liegt daran, dass falls die verloren gehen und man sie dann irgendwann wiederfindet, das ist sozusagen der Personalausweis. Die können dann also dokumentieren, selbst nach Jahren noch, ich gehöre zu eurer Gruppe.
Dazu. Ah, okay.
Während Gleichschritt hat eine völlig andere Geschichte. Das haben sie wohl entwickelt als Mittel gegen das Desertieren. Weil als der Krieg gemeiner wurde, war das so, als die ersten Kanonen abgefeuert wurden, sind 50% der Truppe abgehauen. Aber waren einfach weg. Dann haben die gemerkt, wenn man die Leute im Gleichschritt laufen lässt, ist es viel schwerer, den Rapport zu brechen. Dann
Absolut.
ist man halt mit den anderen, man verbindet sich zu so einer Art Maschine. Das ist der Ohnehin-Effekt, den finde ich gleichzeitig spooky und hat was Spirituelles. Das kennst du bestimmt auch, wenn man eins wird. Ich habe es zum ersten Mal erlebt in der Musik. Man wirklich in einem Orchester mitspielt und du irgendwann einfach nicht mehr weißt, wo du selber aufhörst und der andere anfängt, wenn man alles eins ist. Ich glaube, es erleben zum Teil auch Leute in irgendwelchen Massenhysterie- oder Hooligan-Phänomenen.
Ja.
Und es ist halt auch was, was das Militär möchte, dass die Leute zu einer Einheit werden. Also so einem Massenphänomen entsteht und das ist auch ein Rapportphänomen.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne es aus
Ja.
Spaziergängen. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man mit jemandem geht und dann nach kürzester Zeit feststellt, dass man im Gleichschritt geht, dass man die gleiche Schrittgeschwindigkeit hat. Also gerade wenn man in ein Gespräch vertieft ist. Ich habe sogar mal festgestellt, dass ich anfange zu schlurfen, wenn die andere Person das macht, obwohl ich das normalerweise nicht mache. Also so wirklich mit dem Schuh so zu schleifen. Und wenn ich mit jemandem gehe, der so geht, dann mache ich das plötzlich auch. Und zum Glück sind
Jetzt
wir
könnt ihr dann
bewusst.
ganz gemein als NLPler fragen, ja, sag mal, wieso machst du denn Pacing ohne Leading? Könntest
Ja.
genauso gut die andere Person dazu bringen, nicht mehr zu schlurfen.
Ich würde jetzt
Aber
sagen, ich bin halt Beziehungstyp schon so weit entwickelt.
definitiv. Aber ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es irgendwie scheinbar in den meisten Fällen leichter ist, zu pacen, mitzugehen, als aus dem Rapport raus und zu leaden.
Absolut, ja. Das ist schon auf jeden Fall leichter.
Ja, eigentlich verblüffend, ne? Also dieses Verschmelzen miteinander, Verschmelzen im Kollektiv, es scheint der naheliegendere Weg zu sein. Ich habe ja, das weißt du auch, diese Skala Freiheit und Sicherheit, die ich auch mit Rapport verbinde. Also Sicherheit ist halt sehr viel Rapport und Freiheit ist wenig Rapport. Und darum sehe ich es auch als meine Aufgabe, wenn ich mit Leuten arbeite, dass ich eigentlich am Ende den Rapport runterfahre, um die halt auch in die Freiheit zu entlassen. Das machen ja auch Kinder in der Pubertät. Meine Pubertät ist ein einziges Mismatching. Das
Absolut.
irgendwie, es gehört dann zur Entwicklung dazu, dass man möglichst einfach die Hauptregel ist, sei anders als deine Eltern.
Ja.
Und darum sind halt diese schrecklichen berufsjugendlichen Eltern so eine Herausforderung für die Kinder, weil dann gibt es wenig Sachen, wenn die Eltern die gleiche Musik hören und die gleichen Sachen lesen und die gleichen Klamotten tragen, wie will das Kind sich dann abgrenzen? Also diese, ich glaube, C.G. Jung nannte das Individuation, ist das richtige Wort? Ja, ne?
Ja, Individuation.
Das ist halt einfach ein fetter Rapportbruch. Hat angeblich nur unsere Kultur, scheint in anderen Kulturen viel weniger vorzukommen, dass man diesen Schritt ins Ich so massiv geht.
Ich glaube, da werden die Jugendlichen früher losgelassen. Ich habe den Eindruck, in unserer Kultur ist dieses den anderen so halten viel stärker vorhanden.
Jetzt, ich glaube, vor 20, 30 Jahren war das anders.
War es auch noch anders, ja, vielleicht schon.
Ne? Aber
Na, vor
dieses
20, 30
Rebellieren,
Jahren weiß ich nicht, aber vielleicht vor 50 Jahren.
ja, 50, 60 Jahre, wir sind ja beide noch ganz jung. Wir
Ja.
wissen es aus dem Geschichtsbuch.
Genau.
Naja, aber auch da kommen wir wieder quasi zu dem Thema, dass Rapport brechen vielleicht die größere Herausforderung ist. Aber man kann damit natürlich keine Übung machen, ne? Also ich meine, die Übungen, die man im Practitioner macht, bestehen daraus, dass man erstmal den Rapport bewusst macht, um ihn dann auch wieder zu brechen und Ähnliches. Das
Ja,
macht ja
und
auch
wieder
Spaß.
aufzunehmen und
Ja,
einfach zu testen.
genau. Das
Und
ja hat man, glaube ich, im Rahmenmodell-Podcast auch drin, dass am Anfang einmal, also ich habe mir das inzwischen wirklich angewöhnt, ich mache zu Beginn des Gesprächs zwei, drei fette Rapportbrüche, um zu testen, wie lange brauche ich, um den Rapport wieder aufzubauen.
genau, das
Wenn ich
mache ich
merke,
auch.
es dauert zu lange, gehe ich nicht ins Coaching, weil es ist einfach dann zu gefährlich.
Ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, also da beharre ich auch wirklich drauf, sich zu trauen, den Rapport zu brechen. Ich habe festgestellt, ich mache es in den Coachings ganz automatisch, mir fällt es
Ja.
teilweise gar nicht auf, erst wenn ich mir vielleicht ein Video angucke oder einen Mitschnitt anhöre, wo ich merke, ah, okay, das war der Rapportbruch. Und dann fällt es ja auch leicht. Es ist, glaube ich, nur am Anfang dieses ganz bewusst, ich muss da jetzt reingehen, ich muss das jetzt unterbrechen. Es ist halt unangenehm. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen geübt hat, dann hat man es auch raus, dass es relativ schnell geht. Ich sage mal, es geht schnell und tut nicht weh. Und wenn ich halt merke, ich kann den Rapport auch wieder aufnehmen. Wir machen es ja in jedem guten Gespräch auch, ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, mit dem besten Freund, der besten Freundin, irgendwie, man ist total dicke, kriegt sich mal kurz in die Wolle und dann ist man wieder total dicke. Also das funktioniert ja im normalen Leben von Kind an total gut. Und das ist ja nichts anderes, was wir da machen. Nur, dass es halt vielleicht ist nicht der beste Freund, die beste Freundin ist, sondern eben ein Klienten, ein Kunde. Und je öfter man es probiert, desto leichter funktioniert es auch.
Und es ist besser als auch die Beziehung. Ich glaube wirklich, dass es ein Zeichen für eine gute Beziehung ist, dass sie Rapportbrüche verträgt. Weil, guck mal, eine Beziehung, in der ich mir keinen einzigen Rapportbruch erlauben kann, das ist keine
Eben.
Beziehung. Das
Ja,
ist
genau.
eine Farce.
Ja.
Ne? Unser gemeinsamer Freund Gunter Schmidt hatte ja noch einen ganz spannenden Punkt dabei. Dieses, ich sag mal, für dich das Stichwort problemparteiisch und führe es ein bisschen aus. Dass natürlich, wenn ein Coachee ins Coaching kommt, hat die Person ja einen Konflikt in sich. Es gibt ja eine Seite, die hat das Problem und die andere Seite will es nicht haben. Dann ist die Frage von Gunter Schmidt ja, zu welcher Seite nehme ich jetzt Rapport auf?
Ah.
Nehme ich jetzt Rapport auf zur Seite des Bewusstseins, die das Problem nicht haben will, oder nehme ich Rapport auf zur Seite des Problems? Und da bringt halt er die schöne Warnung, sei nicht problemparteiisch, sei nicht lösungsparteiisch.
Okay, also er geht in Richtung.
Das ist auch sehr spannend, dass wenn man davon ausgeht, Leute sind eigentlich eine Sammlung von Persönlichkeitsteilen, zu wem mache ich dann Rapport?
Absolut, ja. Also wenn mir das von außen bewusst ist, ich kann ja in die Leute nicht reingucken. Also ich weiß ja nicht, welche Persönlichkeitsteile da sind.
Geht es dir nicht auch so, dass es zum Teil schier übermenschliche Qualitäten braucht? Da kommt ein Coachee und sagt zum Beispiel, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich weiter angestellt arbeiten oder soll ich mich selbstständig machen? Und jetzt darfst du als Coach nicht einer von beiden Seiten ein bisschen mehr zuneigen und musst deine ganze Persönlichkeit auf Standby stellen, obwohl dein Herz sagt, ach, selbstständig ist so schön und angestellt war für mich so schrecklich. Also.
Ja und nein. Und trotzdem ist es ja die Aufgabe, dass wir eben unparteiisch bleiben. Und ich kann ja in mir drin diese Haltung haben. Ich muss die ja nicht nach außen tragen. Oder meinst du, dass es nicht möglich ist, die nicht nach außen zu
Ich
tragen?
meine, es ist schwer, dass
Ja.
man, naja, nicht zu einer Variante leichter Rapport aufnehmen kann. Und es kommen
Ja.
halt ganz oft Leute ins Coaching mit solchen Entscheidungsthemen. Soll ich die Beziehung weiterführen oder soll ich mich trennen? Und je nachdem, wie deine eigene Erfahrung ist oder wie du gerade selber lebst, neigst du halt vielleicht eher zu einer Variante. Und schon bist du dabei, ein bisschen mehr Rapport zu der Variante
Das
aufzubauen.
ist gut möglich, ja. Wir sind
Das
ja
sind
auch nur
so.
Menschen, ne? Deswegen diese Neutralität im Coaching. Wir machen so gut, wie es geht. Und natürlich haben wir da auch gewisse Vorbehalte gegen gewisse Entscheidungen oder halt nicht. Inwieweit ich es natürlich nach außen trage, das ist dann eben meine Aufgabe
Das
als
Schöne
Coach.
ist, du kannst es dann wieder ablesen einer Videoaufnahme, wenn du eine hättest, weil dann könntest du beobachten, dass du vielleicht als Coach bei der einen Variante ganz viel Rapport machst und nickst und strahlst und die gleiche Körperhaltung hast. Und wenn die andere Variante erzählt wird, bist du plötzlich wesentlich distanzierter und stellst fest, ups, so unparteiisch war ich doch nicht.
Und spannend kann ja durchaus auch sein, dass ich den Rapport zu einer Seite oder zu einer Entscheidung so stark aufbaue, dass es schon in Richtung Provokation auch geht für den Coachee, ne? Also es kann ja durchaus auch hilfreich sein, wenn ich mich jetzt mal angenommen sehr stark für die Selbstständigkeit einsetze, dass der Coachee vielleicht merkt, oh nee, eigentlich ist mir das, nee, eigentlich möchte ich das gar nicht, ne? Oder auch auf die andere Seite, je nachdem. Also auch da kann es ja ganz hilfreich sein, das mal so zu testen. Also wie stabil ist denn der Coachee überhaupt in seiner Meinung oder in seinem Wunsch? Lässt er sich schnell umwerfen?
Aber jetzt hast du mir im Grunde zugestimmt zu dem, was ich von Anfang gesagt habe, weil wenn du meinst, du würdest dich für die Selbstständigkeit einsetzen, klingt das für mich auch nach oberen logischen Ebenen.
Bestimmt, ja.
Also, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, wie ich das erste Mal bewusst gemacht habe, so wirklich nonverbale Rapportübungen, also einfach die Körperhaltung ganz stark übernehmen. Dann kommt man ja leicht in merkwürdige so psychische Phänomene, dass man, also gibt jetzt mal auch als Gedankenlese. Ich war in einem sehr seltsamen Seminar, da haben wir intensiv Rapport gemacht und dann musste die Person an irgendeine Spielkartenfarbe denken und man musste es raten. Die Chance ist theoretisch ein Viertel, wir lagen deutlich über 50%.
Ja.
Also da kommen dann schon Sachen manchmal, die sind echt spooky. Also zu merken, die Grenze des Individuums ist eigentlich eine willkürliche Grenze. Also ich kann genauso gut sagen, wir bestehen aus Persönlichkeitsteilen und ich kann aber auch sagen, dass zwei der drei Menschen im Grunde eins sind.
Eins sind
Das
ja.
ist eine und sobald ich halt intensiv Rapport mache, wird, glaube ich, auch ein bisschen klar, wie willkürlich diese Grenze ist. Und ich halte es immer noch für eines der größten Phänomene, dass wir mit anderen Leuten verschmelzen können. Und was das alles macht, dass man im Grunde Gedanken lesen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich muss sagen, mir ist eigentlich die liebste Übung von den Rapportübungen die, dass die Leute sich in ein Gespräch verwickeln und ein gutes Gespräch haben und dann wirklich hinterher auswerten mit einer dritten Person. Wann war das Gespräch am besten? Was war von außen denn sichtbar? Also wo haben unsere Körperhaltungen übereingestimmt? Wie hast du den Stimmklang wahrgenommen? Also, dass man es von hinten aufzäumt. Also, wie kann ich den Rapport feststellen in einem guten Gespräch? Weil dann habe ich auch den Beweis, okay, um so ein gutes Gespräch zu haben, muss ich im Rapport sein. Dann kommt natürlich noch mal so die Schwierigkeit für manche, wenn ich nicht so gut drin bin, mich auf jemanden einzulassen. Wie kann ich es denn dann künstlich produzieren, sage ich jetzt mal. Und trotzdem glaube ich, jeder kennt es, dass er im guten Gespräch ist und jeder nimmt auf eine andere Art Rapport auf oder mit einer anderen Seite von jemandem Rapport auf und dafür sich auch rauszufinden, wie ist es denn für mich ganz individuell? Also wie ist meine Art Rapport aufzubauen? Und da sind wir mit Sicherheit psychografisch auch noch mal komplett anders aufgestellt und da eben für sich ja auch so ein bisschen zu testen. Also was fühlt sich denn für mich auch gut an, ohne dieses, ich muss da jetzt die Körperhaltung spiegeln, ich soll da jetzt die Atmung pacen. Das ist, fühlt sich meist nicht gut an. Ich mache da jetzt etwas ganz aktiv, um diesen Rapport herzustellen, sondern festzustellen, wie ist denn Rapport, wenn
Hast
er
du das
einfach
mal
nicht
wirklich
stimmt.
gemacht in deinen Anfangsjahren oder machst du es jetzt noch, dass du so ganz bewusst in einem Gespräch sozusagen willentlich deine Körperhaltung änderst, um sie der anderen Person anzugleichen?
Manchmal mache ich spaßeshalber, um einfach zu testen, was passiert. Ja, schon. Selten, aber manchmal mache ich es tatsächlich.
Ich glaube, ich habe es die ersten paar Wochen gemacht und dann irgendwie gemerkt, dass entweder es passt nicht zu mir oder die Ergebnisse waren nicht befriedigend und bin dann wirklich schnell umgestiegen auf die Idee als Anzeigeinstrument, wobei ich zugeben muss, die Idee ist von Thies Stahl, die ist gar nicht von mir.
Doch, ich finde es manchmal spannend, wenn ich merke, irgendwie ein Gespräch läuft vielleicht nicht so gut und ich stelle dann fest, aha, okay. Was ist da mit der Körperhaltung? Oder die andere Person testet vielleicht auch. Gerade in den Demos mache ich es natürlich schon, um es einfach auch zu zeigen. So im privaten Bereich, ja. Im privaten glaube ich tatsächlich eher nicht.
Ganz sehr spannend, eine Übung von Keith Johnston bei ihm zu erleben. Da ging es ja darum, dass man mit Status so einen ähnlichen Effekt wie Rapport erzielt. Also er verwendet das Wort Rapport nicht. Und dann hat er zwei auf die Bühne gebeten und hat die ganz bewusst in zwei Körperhaltungen sich auf der Bühne drapieren lassen, die sehr, sehr unterschiedlich ist. Also die eine Person, glaube ich, stand und die andere musste liegen oder so. Also, dass sozusagen dieser billige Rapport einfach nicht geht. Und dadurch waren die gezwungen, auf einer anderen Ebene Rapport zu machen. Das fand ich sehr interessant, dass Keith Johnson scheinbar auch, klar, ich meine, wenn einer nonverbale Signale beobachten kann, ist es Keith Johnson. Der Mann hat eine absurd gute Wahrnehmung. Weil dass er diesen billigen Rapport unterbindet, um die Schwierigkeit zu machen, muss halt auf eine andere Ebene gehen.
Ja, ich glaube sowieso, dass die Körperhaltung eigentlich so der Holzhammer ist. Wir viel empfänglicher sind für die Atmung, für die Geschwindigkeit, also feine, vielleicht schon auch ganz feine Bewegungen, also wie halte ich vielleicht meinen Kopf oder wie ist die Kopfneigung, aber wirklich so in Mikro gemessen, würde ich jetzt mal sagen. Oder wo spreche ich? Also spreche ich irgendwie jetzt hier im Hals oder spreche ich aus dem Bauch? Also so Kleinigkeiten, die, glaube ich, viel besser ankommen, weil sie einfach auch so ein bisschen verdeckter ablaufen als, ja, ich setze mich jetzt so hin oder ich verschränke die Arme oder ich überschränke die Beine. Ja, das ist, glaube ich, eher die Holzhammertechnik.
Ich würde auch sagen, von den nonverbalen Signalen ist für mich auf Platz 1 der Rhythmus. Drum sage ich auch immer, man kann auf dem Foto nicht sehen, ob zwei Leute Rapport haben, weil es könnte sein, dass der eine sich gar nicht bewegt, der andere ist in hektischer Bewegung. Du machst zufällig ein Foto an der Stelle, wo der mit der hektischen Bewegung mal in der gleichen Pose ist und dann glaubst du, die haben hinterher Rapport, haben sie überhaupt nicht. Also ich halte Rhythmus, halte ich für das Wichtigste. Und in meiner eigenen Beobachtung ist es schlicht und ergreifend, dass ich eine Reaktion bekomme.
Genau, das wollte ich gerade sagen, dass wir aufeinander reagieren und das sehe ich ja auf dem Foto nicht, ne? Also ich kann in der gleichen oder anderen Pose sein und wir reagieren permanent aufeinander und haben ein richtig gutes Gespräch und das Foto wird halt gerade geschossen, wo ich die Arme so halte und du hältst die Arme nach oben.
Da hat mich
Da.
ein Teilnehmer darauf hingewiesen, das war in irgendeinem Seminar, das war ein Finanzdienstleistungsmensch, der hat mich dann irgendwie völlig verblüfft gefragt, Ralf, wie machst du es, dass du immer eine Antwort bekommst? Und da ist mir erstmal klar geworden, dass das ja was Besonderes ist, eigentlich für viele Menschen. Für mich als NLPler war das so normal. Ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort. Aber dann haben wir das gemeinsam erforscht und haben die gesagt, das ist ganz oft für die ein Problem. Sie kriegen keine Antwort. Also sei es, dass ihre Frage nicht verstanden wird, was ja auch schon ein Rapportproblem ist, oder dass der andere die Frage einfach nicht beantworten will. Das erinnert mich wieder an die Frau, von der du am Anfang erzählt hast, die halt gesagt hat, ich hätte sonst das alles überhaupt nicht erzählt von mir. Also Rapport ist im Idealfall, wenn du es von außen betrachtest, das Gespräch klappt einfach.
Genau.
Das ist es.
Ja.
Und im Grunde ist das ein Wunder. Also, wenn man guckt, wie wir meistens Gespräche führen, ist es eigentlich ein Wunder, wenn ein Gespräch einfach läuft, dass dann zwei Rapport haben.
Es ist so natürlich. Es ist ja nichts, was wir uns irgendwie beigebracht haben, sondern es ist, wir sind soziale Wesen und wir versuchen ja mit dem anderen in Verbindung zu sein auf irgendeine Art. Und ob das jetzt Energie ist, die wir austauschen, ob das die Körperhaltung ist, ob das der Stimmklang ist, ob das die Wortwahl ist. Ich glaube, dass jeder Mensch, der bestrebt ist, zu kommunizieren und mit einer Person in Kontakt zu sein, dass der automatisch alle Schalter anmacht, auf Rapport. Und Rapport macht unser Leben so viel einfacher, egal mit wem ich spreche.
Ja, aber da muss ich leider doch ein bisschen, auch wenn wir schon am Ende sind, nochmal widersprechen. Ich weiß nicht, ob alle diesen Wunsch teilen, weil also Rapport und kein Rapport ist ja im Grunde das Spektrum wir und ich. Also je mehr Rapport ich habe, umso mehr bin ich im Wir und verschmelze und je weniger Rapport, umso mehr bin ich im Ich. Und gerade wenn ich mit jemandem Konflikt habe, will ich dann überhaupt Rapport haben? Also du weißt ja auch von Marshall Rosenberg, diese Ideen, Konflikt kannst du dann klären, wenn du die andere Seite verstehst. Ja, will ich denn die an? Ich habe genügend Leute erlebt, die hatten Angst davor. Also nach dem Motto, ja, wenn ich den wirklich verstehe, vielleicht bin ich dann seiner Meinung.
Das ist spannend, weil mein Impuls wäre zu sagen, selbst in einem Konflikt hilft es, wenn wir im Rapport sind.
Definitiv, da würde ich dir absolut zustimmen. Nur da haben manche Leute ein bisschen Sorgen.
Ach
Also
so,
es
ja.
ist ja so, dass es ist ja eine grundlegende Kriegs- und Konflikttechnik. Ich muss ja den Gegner entmenschlichen. Also da haben ja quasi alle Strategen Angst davor, dass plötzlich die kämpfenden Armeen in einem anderen ein Ebenbild sehen. Der ist ja wie wir. Das heißt, ich will ja gerade die Unterschiede betonen. Und darum kenne ich Leute, die sagen, also die wirklich auch im Seminar dann gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich den anderen so gut verstehen will im Konflikt. Weil natürlich ergeben sich dann so Sachen wie plötzlich wie Empathie und Verständnis und
Ja,
vielleicht
wie
auch mal,
furchtbar.
ja, und das Überprüfen der eigenen Position, um Gottes Willen. Da ist es doch viel besser, wenn ich wahlweise die Impfgegner oder die Impfschafe oder wie auch immer, ich kann, ich meine, die Gruppen werden ja entsprechend benannt. Und sobald ich die Gemeinsamkeiten sehe, es geht, ich meine, ich kann halt nicht nur zum anderen Rapport aufnehmen und draußen bleiben. Wenn ich Rapport aufnehme, bin ich selbst auch mit drin, mit Haut und Haaren. Und ich
Ja.
merke ja auch selber, dann verändert es mich auch.
Ja, ich finde es gut. Also ich
Ich
glaube,
finde es
das
auch
ist aber
gut.
auch natürlich der Weg persönlicher Entwicklung, dass wir uns dahin entwickeln, dass ich das auch
Ja.
zulasse. Also dass ich drin bin und auch bereit bin, mich zu verändern. Gegebenenfalls vielleicht auch meine bisherige Meinung aufgeben muss
Ja.
über
In
diesen Rapport.
meiner Sturm- und Drangzeit habe ich oft Leute vor schwierigen Gesprächen, habe ich denen eine gemeine Frage gestellt. Ich habe dann gesagt, unter welchen Umständen wären Sie bereit, Ihre Meinung zu ändern? Manche meinten gar nicht und dann meinte ich, vielen Dank. Tschüss.
Nö, dann ist das Gespräch ja auch schon beendet. Kannst du dir
Ja.
die Zeit sparen?
Ja.
Ja, du hast
Und
natürlich recht, im aktuellen gesellschaftlichen Kontext ist es extrem wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen.
Von daher, also ich finde Rapport, um dem Ende sich vielleicht perspektivisch zu nähern, es ist wirklich immer dieses Spannungsfeld zwischen wir und ich, zwischen ich mache Rapport, ich mache keinen Rapport, ich pace oder ich breche den Rapport. Und ich habe das Gefühl, den richtigen Punkt gibt es nicht. Es ist ein ständiges Neuaustarieren, weil das völlige Verschmelzen führt in die Katastrophe und das völlige sich trennen führt auch in die Katastrophe. Und es ist
Ja,
eigentlich
und
immer so nachjustieren.
ich glaube, da ist der Schlüssel auch wieder Flexibilität, dass wir einfach lernen, und da ist NLP einfach unglaublich hilfreich, dass wir lernen, damit umzugehen.
Ja.
Also in den Rapport zu kommen, im Rapport zu sein, den Rapport gegebenenfalls zu brechen, wenn es sein muss, den wieder aufzunehmen. Also da ist ja Flexibilität wirklich alles. Und ich glaube, eine gute Welt, wo wir alle ganz spielerisch mit Rapport umgehen können und wollen und auch bereit sind, mit Haut und Haaren uns zu verlieren und unsere Meinung auch mal ändern möchten.
Genau. Und was man auch hinzufügen kann, ist, dass viele angebliche Konflikte sind ja ein Höchstmaß an Rapport. Also, ich meine, jedes streitende Ehepaar, wenn du es schaffst, den angeblich liebsten Menschen auf der Welt mit drei Silben auf die Palme zu bringen, musst du
Absolut.
einen gigantischen Rapport haben. Also, um zu wissen, was die andere Person verletzt, muss ich einen gigantischen Rapport haben. Und Watzlawick schreibt in einem Buch aus den 60er Jahren, also Stand 60er Jahre, dass damals statistisch gesehen türkische Banken am seltensten überfallen worden sind von Bankräubern, weil die Bankräuber fürchteten Sprachprobleme. Und dann meinte Paul Watzlawick in dem Buch, naja, klar, wenn ich jemand bedrohen will muss der meine Drogen ja verstehen. Wenn der die Drogen nicht versteht, dann kann ich mich irgendwie dumm und dämlich drohen, das kommt nicht an. Das heißt, das ist so witzig, weil er schreibt ja auch von Rapport als Schüler von Milton Erickson, dass selbst im Konflikt brauche ich so viel Rapport, dass mein Konflikt funktioniert. Ist ja auch so absurd.
Ja, schön. Sehr schönes Beispiel.
Naja, wir teilen denselben Kontext, wir verwenden die gleiche Sprache. Das ist, ja, sind ja auch alles sehr viele starke Rapportphänomene.
Ja.
Das heißt, du machst jetzt am Practitioner-Wochenende sozusagen zum Einstieg die Rapporttechniken auf, ich schätze mal, der zweiten Ebene, Verhaltensebene.
Ja, genau.
Und im Master machen wir dann auf oberen logischen Ebenen.
Ja. Das ist doch ein gutes Paket.
Unbedingt, weil ich bin auch wirklich ein Kämpfer dafür und ein Streiter dafür zu sagen, es ist wenig sinnvoll, mit den Mastertechniken anzufangen, ohne die Practitioner-Techniken zu haben, weil,
Ja.
um es mal umzudrehen, wie leicht sagt sich, ich verstehe dich, also so ein Pseudorapport auf oberen logischen Ebenen, und wie unangenehm ist es, das Ganze zu überprüfen daran, ob sich die Körperhaltung angleicht oder nicht. Es ist halt einfach ein Anzeigeinstrument. Und manch ein, um es mal als Klischee zu gehen, so ein schleimiger Verkäufer oder irgend so ein Sektenmensch, der sagt, ja, ich verstehe dich. Und wo du auch den anhand der nonverbalen Signale merkst, nichts weniger als das. Also oben behauptet sich's leicht, aber ich brauche die unteren Ebenen, um meine Behauptungen zu verifizieren.
Ja, da bin ich total bei dir. Das sehe ich auch so.
Deswegen ist es die Grundlage, auf der die anderen Sachen stattfinden.
Ja, Rapport machen.
Wie würde es der Beziehungstyp formulieren? Also du sagst, ich mache Rapport, ich als Erkenntnistyp sage, ich beobachte Rapport. Vielleicht sagen die Beziehungstypen, ich bin im Rapport.
Ja, ich hätte auch gesagt, im Rapport sein. Also ja, ich bin im Rapport sein, weil ich glaube, Beziehungstypen sind schon drin, bevor sie überhaupt merken, dass sie drin sind. Könnte ich mir
Ja, das ist ein
vorstellen.
Thema, das kam neulich auf, dass man manche, wir hatten ja angefangen mit Anliegen, Auftrag und Thema. Dass man das Beziehungs-, also dass man das psychografisch durchkonnen geht.
Ja.
Jetzt, neulich in einem Seminar entstand die Idee, ob die Darstellung von Punkt A vielleicht typspezifisch ist, so nach dem Motto, der eine hätte es gerne als Bodenanker, der andere hätte es gerne in sich, der dritte als Gegenstand.
Ah, spannend.
Ja. Also ich merke, im Grunde ist das ja auch ein Rapportthema. Also Dietmar Friedmann hat ja bei der Psychografie geschrieben, dass für die meisten Leute es eine der größten Erkenntnisse der Psychografie zum einen festzustellen, wie ähnlich man sich doch ist innerhalb einer Typfamilie, viel ähnlicher als man dachte, und wie verschiedener man ist zwischen den Typen, also auch sehr viel verschiedener als man dachte. Drum, ich weiß nicht, also du als Handlungstyp zum Handlungstyp Rapport aufzunehmen, ist jetzt vermutlich keine allzu große Herausforderung. Aber schon alleine manchmal das Problem eines anderen psychografischen Typens zu verstehen, ohne laut loszulachen. Ich erinnere mich noch, meine erste Reaktion auf das Beziehungstyp-Thema im Trainertraining. Was ist, wenn die mir eine Frage stellen und ich weiß keine Antwort? Wo ich am Anfang nur gelacht habe, wo ich meinte, ja, dann sag einfach, du weißt nichts. Bis mir klar geworden ist, ja, das ist so, wie wenn ich sage, wir machen eine Übung und alle bleiben sitzen.
Also du sprichst da, aber das ist jetzt schon wieder ein neuer Podcast, wirklich auch dieses Thema an im Training eben psychografisch konkret die Übungen zu machen, ne? Also dass die psychografischen Typen unterschiedlich auch die Übungen brauchen. Und ich habe neulich auch das Feedback von einer Teilnehmerin bekommen, die meinte, ja, es ist halt manchmal für sie so wenig greifbar, weil sie halt Beziehungstyp ist, wenn sie von einem Erkenntnistypen oder von einem Handlungstypen lernt. Und da ist natürlich schon auch viel Empathie gefordert, das mitzukriegen, okay, was braucht dieser Typ?
Ja, aber jetzt guck mal, wir können jetzt zum Ende noch eine Revolution im NLP einführen. Mir ist gerade aufgefallen, wenn wir eine Dreiergruppe haben, die Rapport übt. Also eine Person ist Coachee, erlebt den Rapport. Die zweite Person ist Coach, macht Rapport. Die dritte Person ist Beobachter und guckt zu. Haben wir im Grunde alle drei psychografischen Typen?
Das heißt, die Erkenntnistypen dürfen immer nur zugucken.
Nee, ich würde sagen, die Erkenntnistypen fangen an mit zugucken, die Handlungstypen fangen an mit machen, die Beziehungstypen fangen an mit erleben und dann werden die Rollen bewusst
Und dann,
getauscht.
ah
Aber
ja, das
könnte
ist.
das nicht sein, dass diese drei Grund, ach, ich finde das toll, den Gedanken. Könnte das nicht sein, dass diese drei Rollen in normalen Kleingruppensetting dem psychografischen Typen entsprechen?
Auf jeden Fall, ja, das ist cool. Ich werde mal versuchen, darauf zu achten, nur leider haben wir meist nicht diese Dreiteilung innerhalb der Teilnehmer.
Ja, naja, man könnte ja vielleicht mal rumfragen, den Leuten, vor allem denen, die sich psychografisch schon einsortiert haben, was werden deine liebste Rolle beobachten, tun oder erleben?
So
Und
als Test meinst du?
gucken,
Ja.
ob es ein Muster gibt. Ach, das ist spannend, das gefällt mir gut. Oh, jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch, dass du das Wochenende gibst,
Ich werde dir
weil
berichten.
ich hätte es gerne probiert. Jetzt zu sagen, verrat es vorher nicht, bringt wenig, nachdem wir den Podcast vorher veröffentlichen.
Ja, das ist gut möglich.
Aber es ist ein spannender Gedanke, mit dem wir, glaube ich, aufhören können, oder?
Auf jeden Fall.
Psychografische Rollen in Seminarkleingruppen.
Das
Dagmar, wir
finde
sollten uns
ich
öfter unterhalten.
zwingend, zwingend. Ich freue
Ja,
mich aufs nächste Mal, Ralf.
ich mich auch. Ich danke dir.
Danke dir.